Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge geht es um ein echtes Dilemma. Einerseits ist die Sensibilität in unserer Gesellschaft gewachsen, Gott sei Dank. Wir wollen achtsamer miteinander umgehen als frühere Generationen. Mit uns selbst, unseren Körpern, Gefühlen, Energiereserven und mit anderen Menschen, mitfühlend, empathisch, respektvoll. Das gilt besonders auch dann, wenn wir mit vielen, oft fremden Menschen zusammenkommen, wie das bei Veranstaltungen nun mal der Fall ist. Gleichzeitig brauchen Menschen aber auch eine gewisse Widerstandskraft bzw. Resilienz. Das Leben und der Kontakt zu anderen ist natürlicherweise voller Herausforderungen, Konflikten und manchmal Zumutungen. Also was nun? Sensibilität oder Resilienz? Oder beides? Bezogen auf Zusammenkünfte aller Art will ich das mit Svenja Flaspöhler erforschen. Sie ist promovierte Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Und hat auch deshalb einen Bezug zu unserem Podcast-Thema Veranstaltungen, weil sie das Philosophie-Festival PhiloLive in Berlin leitet. Von den vielen Büchern, die sie geschrieben hat, möchte ich nur die letzten beiden Titel nennen. Streiten, in dem es um die hellen und die herausfordernden Seiten von Auseinandersetzungen geht, und für uns von besonderer Bedeutung das Buch Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Darin hat sie sich mit dem eingangs genannten Dilemma auseinandergesetzt. Insofern erhoffe ich für uns Inspiration, wie wir auch im Eventdesign gut damit umgehen können. Herzlich willkommen, Svenja.
Vielen Dank, Michael. Ich freue mich.
Svenja ist mit Jim gekommen. Jim hat vier Beine, ist ein Cocker Spaniel und unser Hörer Nummer eins. Svenja, in der Philosophie ist es ja guter Brauch, dass man am Anfang mal die Begriffe klärt. Was verstehst du unter Sensibilität? Was unter Resilienz?
Naja, also die Sensibilität ist erstmal ein sehr komplexes Phänomen. Und das sieht man schon so gleich daran, dass man den Begriff mit Empfindlichkeit, aber auch mit Empfindsamkeit in Verbindung bringt. Und die Empfindlichkeit meint erstmal so etwas wie Reizbarkeit, ja, eine Empfindlichkeit der Nerven. Und da hört man auch schon, das ist eher die passive Sensibilität, also das, was uns geschieht. Und das kann natürlich auch sehr schnell umschlagen in Aggressivität. Also das heißt, das Aggressive ist nicht das Gegenteil des Sensiblen, also nicht das ganz andere, sondern das ist dialektisch ineinander verschränkt. Und das erfährt man natürlich auch insbesondere dann, wenn man eben sehr eng mit Menschen zusammen ist und man dann so dünnhäutig ist oder gereizt, dass man dann auch schnell aggressiv werden kann. Das andere ist eben die Empfindsamkeit, und das meint die aktive Sensibilität. Das heißt, ich richte aktiv meine Sensibilität auf jemand anderen in dem Sinne, dass ich mich in ihn einfühle, dass ich mit ihm mitfühle, dass ich empathisch mit ihm bin. Das meint Empfindsamkeit, und daran merkt man eben sofort schon diese Komplexität des Phänomens Sensibilität. Und die Resilienz ist eben für mich wiederum auch nicht das ganz, ganz andere der Sensibilität im Sinne von, wer resilient ist, der hat so eine Festung um sich rum, sondern die Resilienz erwächst eigentlich aus der Sensibilität. Also die Resilienz ist mit der Sensibilität wiederum verschränkt. Das kann man sich auch, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ganz gut klar machen an einem Bild vielleicht. Ja, also wenn Sie sich ein Hochhaus vorstellen und Sie bauen das ganz, ganz starr, dann wird dieses Hochhaus dem Sturm nicht standhalten. Wenn das Hochhaus aber etwas, ne, sozusagen auf Tuchfühlung geht mit seiner Umwelt, also etwas fragiler gebaut ist, in sich fragiler gebaut ist, dann wird es stabil sein. Also das heißt, die Resilienz, die Widerstandskraft, die braucht auch ein gewisses Maß an Fragilität, an Sensibilität, an Tuchfühlung, damit sie überhaupt wirklich gut funktionieren kann.
Damit hast du schon gesagt, dass also auch nicht nur die beiden Begriffe womöglich gegeneinander stehen, sondern eben auch selber komplex sind. Wenn man mal tief in die Kiste der Vorurteile greift, sensible Menschen, die werden ja dann als Schneeflocken und als Weicheier betrachtet oder bezeichnet. Resiliente Menschen dagegen, die seien robust und gefühlstaub. Ist da gar nichts dran an diesen Vorurteilen? Oder anders gesagt, wie kann man das wirklich differenzierter auch darstellen?
Naja, es gibt natürlich von beiden Phänomenen, also sowohl von der Sensibilität als auch von der Resilienz, immer auch problematische Seiten oder auch problematische Ausformungen. Und zwar eigentlich immer dann, wenn man es eben nicht in dieser ganzen Komplexität begreift, sondern wenn zum Beispiel die Sensibilität verabsolutiert wird. Also wenn einfach nur noch gesagt wird, so, wir müssen jetzt nur noch empfindsam sein, uns nur noch empfindsam auf die Welt ausrichten, nur noch, und man überhöht dann die Empathie quasi auch als Tugend derart, dass man gar nicht sieht, dass eine nur empathische Welt gar nicht funktionieren würde, sondern wir brauchen natürlich immer wieder auch in sozialen Beziehungen, natürlich auch eben auf Events, wenn wir da auch gleich konkret vielleicht noch drüber sprechen, auch immer eine Form von Abgrenzung. Also auch manchmal eine Form von Härte, ja. Also ich kann nicht immer ständig mit allen, das würde mich auch überfordern, psychisch. Ich kann nicht immer mit allen empathisch sein. Und Nietzsche hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, dass der Mensch, der immer nur empathisch ist, der ist selbstlos. Also der hat gar kein Selbst, weil er immer viel zu sehr beim anderen ist und nie bei sich selbst ist.
Der verliert sich.
Der verliert sich, ganz genau. Und das heißt, man darf das nicht verabsolutieren, sondern das ist alles in sich sehr komplex. Es kommt auf die richtigen, um es mit Freud zu sagen, Mischungsverhältnisse an.
Du schreibst im Buch, Sensibilität sei bindend und trennend. Und trage, und das war für mich tatsächlich überraschend, und du hast es gerade schon angedeutet, auch eine gewaltsame Seite in sich. Das hat mich bei der Sensibilität überrascht. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel sagen.
Also wir hatten es eben schon, ne, mit der Aggressivität, die das andere ist eben einer Dünnhäutigkeit. Und natürlich beruht überhaupt die Sensibilität als eine zivilisatorische Errungenschaft auf Triebunterdrückung. Der sensible Mensch ist ein erstmal zivilisatorisch sehr fortgeschrittener Mensch. Das muss man sich wirklich klar machen, was für eine Errungenschaft das ist. Das kann man sehr schön sehen, wenn man Norbert Elias liest, Prozess der Zivilisation. Da nimmt er ja die Welt der Ritter in den Blick. Also 11. Jahrhundert, wo die Leute noch in die Ecken geschissen haben, wo sie mit den Händen gegessen haben.
Also selbst die Adeligen, ne?
Selbst die Adeligen, ja. Also da ist man natürlich sehr ruppig miteinander umgegangen. Und wenn man dagegen unsere Zeit setzt, wie vorsichtig wir miteinander umgehen, wie höflich wir miteinander umgehen. Übrigens, der Begriff der Höflichkeit kommt ja aus dem Höfischen, ne? Also das ist wirklich ein zivilisatorischer Gewinn und der beruht natürlich darauf, dass wir unsere Triebe und Affekte kontrollieren können. Und da sieht man, dass natürlich diese ganze Geschichte der Zivilisation und auch der zunehmenden Sensibilisierung insofern eine gewaltsame Seite in sich trägt, als dass wir eben nicht im natürlichen Sinne frei sind, sondern als Kulturwesen immer schon auch mit dieser Unterdrückung, die es braucht, leben müssen und klarkommen müssen.
Und wenn dann was getriggert wird, dann kommt die ursprüngliche, auch gewaltsame Seite dann ja auch wieder raus.
Genau, das ist ja auch wirklich eine Beobachtung sowohl von Norbert Elias als auch von Freud, ne, dass man sich nie zu sicher sein darf, was die kulturellen, zivilisatorischen Errungenschaften angeht. Also wir erleben ja eine Kriegsrhetorik im Augenblick wieder, die in einem ganz krassen Gegensatz eigentlich steht zum Stand der Sensibilisierung, die wir hier die letzten Jahrzehnte auch erlebt haben. Also wir reden auf der einen Seite darüber, dass wir möglicherweise unsere Kinder wieder in den Krieg schicken und gleichzeitig haben wir die letzten Jahrzehnte ganz viel über gendersensible Sprache gesprochen, welche Wörter man noch sagen darf, welche man nicht mehr sagen darf. Und dieses Nebeneinander, das ist für Freud insofern kein Wunder, weil er sagt, eine Kultur muss die aggressiven Anteile der Individuen immer mitbedenken. Und eine Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass sie Räume schafft, in denen sich diese aggressiven Anteile in einer sozialverträglichen Form zeigen können. Also zum Beispiel, das ist ja das Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe, im Streit. Ja, im Streit, der Streit balanciert diese Aggressivität aus, indem sie mich gleichzeitig immer noch bezogen auf den anderen sein lässt. Solche Phänomene meine ich. Oder nehmen Sie einfach einen schnöden Boxkampf, ja? Also wo Menschen sich einfach mal richtig abreagieren können. Und er sagt aber, wenn eine Kultur immer nur den Fokus legt auf die Unterdrückung von Aggressionen, ja, und immer so scheinbar pazifistisch daherkommt, dann können sich diese aggressiven Anteile, die finden einfach keinen Raum mehr. Und dann wird's gefährlich. Und insofern kann man das nebeneinander ganz gut erklären.
Mir hat mal ein Philosoph gesagt, jemand, der sich als Opfer identifiziert, also nicht einfach Opfer ist, sondern sich als Opfer identifiziert, wird, sobald er oder sie die Gelegenheit hat, bei anderen zum Täter zu werden, wird er das machen. Ich war ja in vielen Kriegsgebieten als Reporter, ich habe genau das gesehen. Und im persönlichen Umgang habe ich das auch gesehen, glaube das gesehen zu haben. Wie siehst du es?
Ja, das ist natürlich ein wirklich sehr, sehr komplexes Thema, weil man jetzt nochmal genau darüber reden müsste, was heißt Opfer sein und sich als Opfer identifizieren. Ich glaube, was die Geschichte einfach sehr zeigt, ist, dass Opfer und Täter sich eben oft in ein und derselben Person treffen. Ja, also eben, weil man sich rächen will, weil man irgendwelche Verletzungen nicht verarbeitet hat oder verarbeiten kann, weil sie einfach zu schrecklich sind. Also insofern ist es natürlich insofern schon absolut blauäugig und unterkomplex, die Welt einzuteilen. Hier sind die Täter, da sind die Opfer, sondern eben oft trifft sich das in ein und derselben Person. Ja.
Veranstaltungen sehe ich ja so als zeitlich begrenzte soziale Orte. Also hier zeigt sich aus meiner Sicht alles, was die Gesellschaft derzeit bewegt, also auch kulturelle Entwicklung, politische Spannung. Siehst du Anzeichen, dass bei Veranstaltungen dieses Dilemma sensibel, resilient sich zeigt und auch verhandelt wird?
Es zeigt sich, glaube ich, wirklich ständig, ja, also ganz viel. Also ich denke jetzt gerade nur daran, an diese Unkultur der Ausladungen, ne? Also dass man sich so getriggert fühlt durch eine bestimmte Position, dass man Menschen wieder auslädt oder einfach von vornherein das Meinungsfeld sehr stark begrenzt, ja, weil man bestimmte Haltungen, bestimmte Positionen für unzumutbar hält. Und natürlich liegt es in der Macht eines jeden Veranstalters, Menschen einzuladen oder auch nicht einzuladen. Wir alle kuratieren unsere Veranstaltungen. Ja, insofern darf man da auch nicht zu streng sein. Aber dieses Wiederausladen, also sich einmal für jemanden entschieden haben und ihn dann wieder ausladen, weil man irgendwie den öffentlichen Druck fürchtet, das halte ich persönlich, zumindest in den allermeisten Fällen, die mir jetzt so spontan einfallen, eher für eine Feigheit.
Und woher kommt dann dieses Ausladen wollen? Also woher kommt der Druck? Und ist da die Grenze des Zumutbaren verschoben worden aus deiner Beobachtung?
Das hat sich ganz stark verschoben durch die sozialen Medien, also durch Shitstorm-Dynamiken, was natürlich einen gewissen Druck erzeugt, auch auf Institutionen. Also wenn man eben bestimmte Personen einlädt und dann bricht irgendwie in den sozialen Medien ein Shitstorm los, das kann man schon als Druck beschreiben, ja. Und das ist erstmal auch neu in dieser Form. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein ganz großes Problem für die Demokratie ist, wenn Institutionen als Institutionen diesem Druck nachgeben. Denn mein Problem ist weniger, dass meinetwegen die Trans-Community hier vor der Berliner Humboldt-Universität demonstriert, weil sie eben eine bestimmte Biologin als unzumutbar empfindet. Das, finde ich, ist das gute Recht der Trans-Community. Das kann die machen, das gehört auch zur Demokratie. Das Problem ist dann aber, dass die Universität, die Institution, diesem Druck nachgibt und sagt, okay, wir fürchten uns so sehr vor dem Shitstorm, der jetzt schon angefangen hat, und vor dem öffentlichen Druck. Wir laden diese Biologin, die die These vertreten hat, es gibt genau zwei Geschlechter und nicht mehr, wir laden die wieder aus. Und deshalb sehe ich das Problem wirklich auf der Seite der Institutionen. Also man darf sich von diesen Shitstorm-Dynamiken auch nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Und das ist ja ein Riesenunterschied. Eine Demonstration ist halt kein Shitstorm, sondern ist eine Meinungsäußerung, während dieser Shitstorm ja meistens auch anonym gemacht wird und eben mit den Mitteln der sozialen, sogenannten sozialen Medien eben anonym vernetzt und so weiter. Da ist ja niemand Ansprechpartnerin, Ansprechpartner.
Also das stimmt, oft geht es natürlich miteinander einher, ne? Es wird demonstriert vor Ort, ganz analog, mit Gesicht, und es findet zeitgleich einfach ein Shitstorm in den sozialen Medien statt. Aber es ist natürlich völlig richtig, was du sagst, dass genau diese Gesichtslosigkeit, auch die Einfachheit, sich an so einem Shitstorm zu beteiligen, das folgt ja auch so einem gewissen Herdentrieb, kann man sagen, ne? Wenn alle das finden, dann finde ich das jetzt auch. Max Scheler hat mal von einer Massenerregung gesprochen, ja, das ist wie so eine, eben, das ist ansteckend eigentlich, so eine Gefühlsansteckung ist das, was in den sozialen Medien passiert. Und es ist nicht schön, einen Shitstorm zu ernten, auch sicherlich als Institution nicht und auch als Einzelperson nicht, also das kenne ich selber ganz gut. Aber ich denke wirklich, wir dürfen diesem Druck nicht nachgeben, vor allem nicht auf institutioneller Ebene, weil damit die Institutionen, aber auch Einzelpersonen selber den Diskursraum verengen. Ja, das heißt also, wenn man diesem Druck nachgibt, dann markiert man selber die Grenzen des Sagbaren mit. Und ich glaube, wir müssen in einer demokratischen Gesellschaft alles dafür tun, dass diese Grenzen des Sagbaren sehr, sehr weit bleiben. Es gibt Grenzen. Ja, also wenn jetzt jemand den Holocaust leugnet oder sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann ist das für mich irgendwie auch eine Grenze. Aber wir dürfen die Grenzen nicht zu früh ziehen. weil wir dann Gegnerschaft unterbinden und dann ernten wir Feindschaft.
Diese Grenzen zu eng zu ziehen, heißt auch Lebendigkeit eng machen. Und mein Herzensthema ist Lebendigkeit, die sich entfalten kann, darf, soll, auch in Veranstaltungen. Dieses ganze lebendige Potenzial, mental, emotional, körperlich. Wie verhalten sich aus deiner Sicht die Qualitäten von sensibel und Resilienz zu dem Thema Lebendigkeit?
Ja, ist ganz wichtig. Also auch ich bin ein großer Fan von diesem Begriff Lebendigkeit. Und ich glaube, Lebendigkeit entsteht tatsächlich immer in diesen Mischungsverhältnissen. Lebendigkeit kann nie entstehen, wenn nur ein Gefühl da ist, sondern es ist immer ein Mischungsverhältnis. Also Freud hat das eben sehr schön mal beschrieben mit Blick auf Thanatos und Eros, die beiden Grundtriebe des Menschen, so hat er das ja damals gefasst. Und er hat gesagt, gerade in dem Mischungsverhältnis dieser beiden Triebe entsteht die Lebendigkeit. Also Thanatos eben als das, was uns abgrenzen lässt vom anderen, was eher auch mit Aggressivität verknüpft ist, ja, und insofern natürlich auch mit Resilienz, wenn man so möchte. Und Eros ist eben eher die Bindungskraft, ja, das, was uns an den anderen bindet, was uns empathisch sein lässt und so weiter. Und genau das muss sich eben mischen. Keine dieser beiden Seiten kann für sich alleine bestehen, weil wenn wir uns eben vorstellen, wir wären nur noch auf Bindung aus, dann würde die Welt implodieren vor lauter Bindung, ne? Sondern wir brauchen auch dieses Abgrenzen immer wieder. Aber umgekehrt, wenn wir nur in diesem Abgrenzungsmodus existieren, dann versteinern wir irgendwann auch und werden resilient auf eine sehr ungute Art und Weise. Also es ist aus meiner Sicht gar keine Resilienz, weil wir einfach nur noch eben diese Festung um uns rum hochziehen und nur noch repulsiv sind, also andere von uns wegdrücken. Und das funktioniert nicht, sondern es braucht wirklich genau diese Mischung aus Sensibilität, ja, also schon natürlich auch ein gewisses Maß an Empfindlichkeit, ne? Natürlich muss ich auch eine Empfindlichkeit haben für meine Grenzen. Also ich muss auch die markieren können als sensibles Subjekt. Das fördert dann auch wieder die Resilienz, weil ich einfach auch nicht alles mit mir machen lasse. Also ich kann dann auch sagen, stopp, das reicht mir jetzt. Gleichzeitig aber die Empfindsamkeit als die Fähigkeit, mich auf andere zu beziehen, mit ihnen mitzufühlen, einfühlsam zu sein. Das muss sich mischen und die Resilienz erwächst eben insofern aus der Sensibilität, als dass wir eben, um resilient überhaupt sein zu können, also widerständig sein zu können, müssen wir ja in einem sehr engen Verhältnis auch zur Welt sein. Ja, also das heißt, diese Zeitgenossen, die wir ja wahrscheinlich auch alle kennen, die so einfach so alles von sich weisen, ne, und sagen, oh, mit diesem Gender-Zeug will ich nichts zu tun haben und damit will ich nichts zu tun haben und ich habe sowieso, ich verkörpere die absolute Wahrheit und ich habe die absolute Einsicht und was andere denken, interessiert mich gar nicht. Also da würde man sagen, die sind auch nicht im Denken resilient, ne? Also sondern das bricht dann ganz schnell auch ineinander zusammen. Im schlimmsten Fall isolieren sie sich einfach auch. Sondern ich glaube, man braucht wirklich diesen Kontakt zur Welt und auch eine geistige Beweglichkeit, um auf Zeitgeistphänomene zu reagieren.
Das kennst du als Philosophin vielleicht viel besser als ich, dass im abendländischen Denken wir tatsächlich oft diesen Dualismus haben. So auch bei sensibel und resilient. Wenn ich in die asiatische Philosophie gucke, da steht zum Beispiel das Yin ja eher für das Aufnehmende. Das wäre sehr nah am Eros. Und Yang ist sozusagen das Schwert der Wahrheit. Und seit 3000 Jahren wissen sie, dass es ein Tanz ist zwischen diesen beiden Energien und dass es beide braucht.
Ja, sehr schön. Genau, das passt doch gut dazu.
Das passt gut dazu. Gutes Eventdesign spricht ja nicht nur den Kopf an, sondern will Resonanzräume öffnen, also in denen Menschen von Erlebnissen, von Inhalten, vom Kontakt zu anderen Menschen berührt werden. Siehst du die Gefahr, dass die Sorge, jemand könne, weil sehr sensibel verletzt werden, dass man dann doch wieder nach der Devise schön sachlich bleiben, dass man sich daran hält, wobei dann diese wichtige Qualität, nämlich die Emotionalität, wieder ausgeladen würde?
Also ich finde ja erstmal so Sachlichkeit gar nicht schlecht. Ja? Also gerade bei so Debattenveranstaltungen ist es ja auch immer ganz gut, sachlich zu sein und möglichst auch zu versuchen, die eigene Person ruhig auch außen vor zu lassen. Also nicht immer alles sofort persönlich zu nehmen, also auch in einem Streit. Ne? Das ist ja auch ein sehr schwieriger Balanceakt, wenn wir uns streiten. Das passiert ja bei Events auch, ne? Dass man auf der Bühne in ein Streitgespräch gerät oder in eine Debatte, was ja auch vielleicht gewünscht ist. Wir werfen uns dann mit unserer ganzen Person irgendwie da rein, so wie auch beim Sport so ein bisschen. Ja, wenn ich irgendwie gegen eine Mannschaft Fußball spiele, dann will ich auch gewinnen und dann geht's um was und das ist irgendwie wichtig für mich. Und gleichzeitig muss ich es aber schaffen, meine Person auch außen vor zu halten. Ja, also nicht sofort immer verletzt zu sein, wenn mich mal ein gutes Argument trifft oder wenn
ich eben auf den Sport irgendwie ein Gegentor kassiere. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt. Aber ich glaube, am Ende ist es eben schon ganz gut zu versuchen, in Debatten sachlich zu sein, weil es dann besser gelingt, die Person auch außen vor zu lassen. Also wenn wir immer sofort sagen, oh, das verletzt mich jetzt aber, oder das Argument, das ist aber ein Trauma für mich, dann kommen wir gar nicht mehr ins Argumentieren hinein, ne?
Jetzt eine These von mir als Hobbypsychologe, kann das damit zu tun haben, dass viele Menschen in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass es eben, wenn sie Kritik oder Abwertung von Eltern erfahren haben, dass es da wirklich an ihre Existenz ging und nicht um die Sache und deswegen so eine tatsächlich aus der Kindheit so eine offene Wunde da ist, wenn Kritik kommt, kenne ich jedenfalls von mir, dass ich dann denke, ich werde hier als Mensch in Frage gestellt. Ich genüge nicht, ich darf nicht sein, so wie ich bin, bin ich falsch.
Also definitiv ist es erstmal so, dass Menschen ganz unterschiedlich reagieren, ne? Das kennen wir, glaube ich, alle. Also es gibt eben die, die auch in Diskussionen, man kann sagen, resilienter sind, einfach in dem Sinne, dass sie ziemlich locker so ein Streitgespräch durchstehen und am Ende trotzdem noch mit dem Gegner ein Bier trinken gehen und sich überhaupt nicht angegriffen fühlen. Und dann gibt es eben eher die, die du jetzt gerade im Sinn hast oder vielleicht auch dich selber, dass du das Gefühl hast, der meint immer sofort mich. Das stimmt bestimmt. Mit der Kindheit hat das meiste ja zu tun. Insofern würde ich dir da auch recht geben. Und ich glaube, das ist tatsächlich eben auch eine Kunst oder eine psychische Errungenschaft, es hinzubekommen, die Dinge ein bisschen von sich wegzurücken. Ohne dass man dann wiederum, und das ist sozusagen der andere Abgrund, in so eine Gleichgültigkeit kippt. Oder was du vielleicht jetzt auch vorhin im Sinn hattest, in so eine Unpersönlichkeit, dass man das Gefühl hat, man redet da eigentlich eher mit so einer Maschine, die nichts an sich ranlässt, die aber auch weitgehend, die alles so ein bisschen kalt lässt. Ne? Das ist auch schrecklich. Also man möchte ja schon, dass jemand da auch persönlich engagiert ist und dass man wirklich eine Person gegenüber hat. Und gerade auch bei Events ist das ganz wichtig, dass man eben Personen, Persönlichkeiten erlebt, die irgendwie auch ja eine Wärme ausstrahlen und vielleicht auch sogar eine Verletzlichkeit ausstrahlen, weil das assoziieren wir natürlich vor allem mit Menschlichkeit, dass es da auch eine Form von Offenheit gibt, dass wir nicht das Gefühl haben, da sitzen nur Menschen irgendwie, die so mit geschlossenem Visier reden und die nichts von sich preisgeben. Also auch diese Fähigkeit, ja, was von sich preiszugeben, sich zu öffnen, hat natürlich immer auch etwas damit zu tun, dass wir uns selber verletzlich machen.
Wir hatten hier im Podcast auch die Psychologin Karin Clemens, die über psychologische Sicherheit gesprochen hat, in diesem Dreieck Verletzlichkeit, Vertrauen und Verantwortung. Und du sagst das jetzt auch, dass Verletzlichkeit eigentlich eine ganz wichtige Qualität des Menschlichen ist. Es braucht dann aber, um sich verletzlich zu zeigen, tatsächlich diesen Raum der Angstfreiheit.
Ja, und das ist natürlich auch etwas, was dann eben Veranstalter im besten Falle hinbekommen, dass Menschen sich auch ohne Angst haben zu müssen, sich zeigen können und sich öffnen können. Ich glaube, problematisch wird diese Verletzlichkeit immer dann, wenn sie so ein Selbstzweck ist oder vielleicht auch, wenn sie strategisch eingesetzt wird.
Ja, wenn man sie so als Werkzeug und als Schild und als Logo vor sich herträgt, oder?
Ja, oder eben auch, wenn man sagt so, bitte, bitte tu mir nichts, ich bin so verletzlich. Ne? Also das ist ja manchmal auch so ein bisschen was. Das ist so eine Mischung aus Strategie, Selbstschutz. Man will so ein bisschen so wie so einen Welpenschutz erzeugen. Und das ist eben wie alles, worüber wir jetzt gerade reden, ein Balanceakt. Ne? Also das heißt schon, eben sich verletzlich zu zeigen, menschlich zu sein, eine Wärme auszustrahlen, aber dann auch wieder wechseln zu können in ein ganz anderes Register. Ja, also ruhig auch mal dann eben sich abgrenzen, dem anderen ein scharfes Argument entgegensetzen. Also ich bin jetzt, wie du merkst, sehr in so Debattenveranstaltungen, weil das eher mein Zuhause ist. Du hast jetzt vielleicht auch ganz andere Sachen im Sinn. Aber ich glaube, dieses Wechseln zwischen Registern und eben die Verletzlichkeit nicht strategisch einsetzen, sie eben auch nicht zu so einem inszenatorischen Selbstzweck werden zu lassen, sondern sie als eine Facette des Persönlichen auch zum Zuge kommen zu lassen. Und darum würde es, glaube ich, eher gehen.
Das, was wir mit Political Correctness bezeichnen, ist ja auch ein Versuch, sagen wir, die Verletzungen einzuhegen, zu minimieren. Was würdest du sagen, was ist der Nutzen und was ist der Schaden dessen, was wir so als Political Correctness bezeichnen?
Also ich empfinde es erstmal als eine Errungenschaft, dass wir sensibler geworden sind. Ne? Dass wir bestimmte Begriffe, die wir noch in meiner Kindheit sehr unproblematisch verwendet haben, also quasi ohne zu merken, was wir da eigentlich sagen, dass die problematisiert werden und auch, dass die Menschen, die da mit diesen Begriffen adressiert werden, sich auch zu Wort melden und sagen, das verletzt mich oder das oder weißt du eigentlich, was du da sagst? Ne? Also, dass man wirklich auch diese Dinge ins Bewusstsein hebt der Menschen. Das finde ich erstmal sehr gut. Ich glaube, wo es dann problematisch wird, ist, wenn auch das wieder so verabsolutiert wird. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, das extrem problematische N-Wort, wenn man dann sagt, man darf das jetzt gar nirgendwo mehr verwenden. Also auch nicht in, weiß ich nicht, philosophischen Schriften des 19. Jahrhunderts wurde das eben weitgehend normal verwendet. Ja, das heißt, wenn man das jetzt alles rausretuschiert, macht man ja rückblickend die Vergangenheit besser, als sie faktisch war. Und ich glaube, dass wir diese Art von Zumutung, die brauchen wir oder die lässt sich nicht wirklich umgehen, denn wir wollen die Dinge ja auch nicht beschönigen, ja, sondern wir wollen sie auch in der Drastik benennen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Theaterstück schreibe, in dem ein Nazi vorkommt, der sagt halt nicht das N-Wort. Der spricht nicht so, sondern der spricht anders.
Ich habe ein Zitat von dir. Der Mensch droht zu einer offenen Wunde zu werden, die vor jedem Infektionsrisiko zu schützen ist. Also welche Übertreibungen werden da gesellschaftlich derzeit vorgenommen?
Also ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass uns ja eigentlich die Sensibilität miteinander verbinden sollte. Also das heißt, die Sensibilität eben auch für Begriffe und so weiter ist ja insofern eine Errungenschaft, weil sie ermöglicht, dass sehr viele Menschen im Zweifelsfall auch auf engem Raum miteinander leben können, weil sie einfach so vorsichtig miteinander umgehen, dass alle irgendwie ihren Raum bekommen und ihren Platz bekommen und ihren Respekt auch bekommen. Was wir aber jetzt im Moment häufig erleben, ist, dass die Sensibilität uns gerade nicht mehr verbindet, sondern uns eigentlich trennt, weil wir den anderen anfassen, als wäre er eigentlich aus Zucker, als könnte man ihm gerade nichts mehr zumuten, weil auch jede Gruppe ihre ganz eigenen Sprachregeln hat, die man auch gar nicht mehr als Außenstehender durchschauen kann, weil wir so vorsichtig miteinander umgehen im Zweifelsfall, dass man nicht mehr ehrlich miteinander ist oder dass man bestimmte Dinge nicht mehr miteinander besprechen oder diskutieren kann. Und das sind Entwicklungen, die sind dann wiederum Gift für eine Demokratie. Also das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so einen Kipppunkt überschreiten, an dem das Gute, was diese Entwicklung mit sich bringt, und wirklich, ich finde das wirklich eine Errungenschaft, dass das umkippt in eine Form von Destruktivität, wie wir sie eben gerade sehr oft erleben, weil ja eben auch diese Sensibilität sehr oft umschlägt in Aggressivität. Und diese Gereiztheit der Debatten, diesen Hass, den wir uns da gegenseitig entgegenschleudern, erwächst eben oft aus einer überzogenen Sensibilität.
Noch ein sehr schönes Zitat aus deinem Buch, Sensibel. Eine funktionsfähige Gesellschaft kann sich nicht in der Aufgabe erschöpfen, Verletzungen zu vermeiden. Genauso fundamental muss die gezielte Stärkung von Widerstandskraft sein, die wesentlich ist für die Ausübung von Autonomie. Und ich habe das mal auf unser Thema Veranstaltung bezogen leicht umformuliert und möchte testen, ob du dem zustimmen kannst. Eine lebendige Veranstaltung kann sich nicht in der Aufgabe erschöpfen, Verletzungen zu vermeiden. Genauso fundamental muss die gezielte Stärkung von Widerstandskraft sein, die wesentlich ist für die Ausübung von Autonomie. Was könnte das konkret bedeuten für die Inhalte, für die Moderation, für die Formate von Veranstaltungen?
Also zunächst mal, was es, glaube ich, nicht bedeuten sollte, ist, dass man einfach nur, um zu provozieren, eben bestimmte Begriffe plötzlich wieder verwendet, wie so ein Tourette-Syndrom irgendwie, ne? So, dass man das einfach nur sagt, weil man zeigen will, wie super frei man ist und wie toll wir uns hier alles zumuten. Sondern ich denke, dass es gut ist, wenn wir versuchen, Veranstaltungen so zu rahmen und so zu moderieren, dass man sich der Problematik bewusst ist, ne? Und dass man wirklich ganz differenziert ist und dass man nicht ohne Sinn und Zweck provoziert, sondern dass es wirklich um einen Erkenntnisgewinn geht, dass es wirklich um Auseinandersetzungen geht, die uns als Gesellschaft wirklich weiterbringen. Und dafür muss ich schon die unterschiedlichen Sensibilitäten erstmal kennen. Und ich muss sie auch erstmal ernst nehmen. Und ich muss durch sie hindurchgehen. Und ich kann sie nicht einfach von mir weisen. Aber ich muss in der Lage sein, denke ich, sie dann doch eben auch zu thematisieren und zu problematisieren. Aber eben immer reflektiert, immer differenziert und immer mit einem gewissen Maß auch an Sensibilität.
Würde das helfen, dass man so Veranstaltungen auch mit sehr diversen Teams vorbereitet, die dann eben auch diese unterschiedlichen Sensibilitäten oder Verletzungsgefahren kennen?
Ja, vielleicht würde das helfen. Es darf dann eben nur nicht passieren, dass jede Gruppe wieder nur die eigene Gruppe sieht und dann eigentlich am Ende nichts mehr zustande kommt, weil man sich eben überhaupt nicht mehr einigen kann. Aber vielleicht würde das schon helfen. Also ich denke tatsächlich, dass man, um eine gute Veranstaltung heute zu organisieren und durchzuführen, eben muss man diesen Zeitgeist, man muss ihn wirklich von innen heraus auch kennen. Und dann muss man mit ihm umgehen und ohne ihn einfach nur zu affirmieren. Ja, das glaube ich. Also man sollte da auch mutig sein und eben, dass wir uns gegenseitig, und das ist ja das schöne Wort der Zumutung, ja, wir muten uns gegenseitig auch etwas zu.
Und wir erkennen, dass der andere tatsächlich auch den Mut hat.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang natürlich mit Resilienz auch gemeint, ne? Dass man eben nicht sofort alles persönlich nimmt und sagt, oh, das hat mich jetzt so schwer verletzt, ich gehe jetzt raus, ich verlasse die Veranstaltung, sondern im besten Fall könnte man ja dann auf der Veranstaltung sagen, hört mal, das und das stößt mir auf aus dem und dem Grund. Ne? Also das heißt, ich will dann auch einen Grund hören und ich will dann nicht einfach nur hören, das verletzt mich, weil ein Gefühl ist erstmal kein Argument. Es ist erstmal ein Gefühl. Und das Problematische an Gefühlen ist, also wenn man es jetzt von der Diskursseite her betrachtet, man kann da ganz schwer gegen angehen, weil ich kann ja nicht sagen, ja, du hast das Gefühl doch gar nicht oder das Gefühl ist falsch, sondern die Person hat das Gefühl. Und deshalb ist es so schwierig, damit im Gespräch umzugehen.
Also Svenja, ich fühle mich jetzt von dir gerade nicht wertgeschätzt.
Und warum nicht?
Das wäre nämlich die Rückfrage. Also ich habe das tatsächlich oft erlebt, dass das also wie so ein Stopper gesetzt wird und das dann aber auch nicht mehr nachgefragt wird. Ja, warum? An welchen Beobachtungen, also was habe ich getan, damit bei dir das Gefühl entstanden ist? Und dann kann man das ja verhandeln.
Genau.
Da sind wir bei Kulturtechniken und meine vorletzte Frage ist, erleben wir gerade sowas wie eine Übergangszeit, das heißt eine kulturelle Entwicklung, wo verschiedene gesellschaftliche Gruppen ja darum ringen, was ist auszuhalten im Kontakt mit anderen und was sind aber auch die Grenzen des Zumutbaren?
Ja, ich glaube, das ist eine Übergangszeit und insofern finde ich es auch eine sehr interessante Zeit. Und man muss ja auch ganz deutlich sagen, ich habe dieses Buch geschrieben 2021. In diesen 3-4 Jahren hat sich extrem viel auch getan. Und wenn wir uns anschauen, was gerade in den USA passiert, da erleben wir jetzt wieder was ganz, ganz anderes. Ja, das heißt also, da ist ein amerikanischer Präsident, der gerade diese, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, diese Wokeness zum Schweigen bringen will. Und zwar mit aller Macht. Das heißt, der untersagt bestimmte Forschungszweige, der hat eine Allergie gegen alle Gender-Thematiken. Das ist ein Frauenhasser. Ja, das heißt also, ehrlich gesagt, ich bin jetzt im Moment, stelle ich mich eher darauf ein, dass man die nächsten Jahre auch schon damit verbringen muss, einfach diese sensible Seite wieder stärker zu machen, ja, und sich gegen diese Trumpisten und gegen eben auch bestimmte rechte Strömungen, die eben auch plötzlich wieder mit Denkverboten arbeiten, sich da auch gegen zu stellen. Also ich glaube, man muss wirklich sehen, dass wir gerade einen Shift erleben und einen Wechsel erleben. Ja, wir hatten jetzt eben sehr lange, wenn man die Zeitung aufschlug, hatte man das Gefühl, dass eben dieses linksliberale, sensible, dass das so den Zeitgeist sehr stark bestimmt. Und das ändert sich gerade. Und das macht mir auch wieder ganz große Sorgen.
Wir haben das in der Kulturgeschichte immer wieder erzählt. Wir hatten es auch schon in unserem Gespräch, dass man auch von höheren Entwicklungsstufen auch zurückfallen kann in die Barbarei. Ich meine, da haben wir Deutsche sehr viel Erfahrung, wie auch die Moderne, also ein industrielles Denken mit der Barbarei, Vernichtung von Menschen miteinander einhergehen kann. Zum Schluss noch ein Zitat aus dem Buch. Wenn es gelänge, die Resilienz mit der Kraft der Empfindsamkeit in ein Bündnis zu bringen, wäre der Konflikt, der gegenwärtig die Gesellschaft spaltet, in etwas Drittem aufgehoben. Was könnten Umrisse, Skizzen dieses Dritten sein?
Ja, ich denke, dass es vielleicht wirklich noch so eine Psyche ist, die wir dabei sind, im Moment zu erfinden. Und das ist eben eine, die Widerstandskraft und Sensibilität in diesem Dritten quasi aufheben kann und vereinen kann und weder das eine noch das andere verabsolutiert, sondern das tatsächlich im richtigen Mischungsverhältnis verleiblichen kann.
Wie kommen wir zu dem richtigen Mischungsverhältnis?
Ich glaube, indem wir uns wechselseitig erziehen.
Erziehen im besten Sinne, das heißt im Dialog, im Austausch und nicht in Umerziehungsformaten?
Nein, genau. Also ich bin gegen jede Form von Umerziehungsformaten allergisch. Also um es nochmal mit der Sensibilität zu argumentieren, Allergie ist ja auch eine Form von Sensibilität. Ich bin gegen jede Form von Denkverboten, egal ob sie von links oder von rechts kommen. Also insofern, ne, da merkst du auch schon ein gewisses Maß an Empfindlichkeit, habe ich auch, ja. Und bei mir gehen sofort die Alarmlampen los, sobald ich das Gefühl habe, ich darf jetzt etwas Bestimmtes nicht sagen, ich darf etwas Bestimmtes nicht denken. Das darf nicht passieren. Und insofern, ja, glaube ich, müssen wir gerade jetzt in dieser Zeit wirklich unseren Weg finden. Und wir sollten versuchen, ja, die Verletzlichkeit, aber eben auch die Stärke so zu vermitteln, dass wir in Beziehung bleiben können.
Das hat sich ja wie so einen roten Faden durch unser Gespräch gezogen, dass es eben nicht, wie wir das oft machen, so in Polaritäten zu denken. Da ist das Chaos, da ist die Ordnung, da ist die Angst, da ist das Vertrauen, da ist die Sensibilität, da ist die Resilienz, sondern dass es auch wiederum ein Gespür für eine gute Balance und für diese gute Mischung gibt. Und das nennt man ja auch manchmal so Sweet Spot zwischen so zwei Polen. Und ich habe auch gelernt aus dem, was du gesagt hast, dass wenn sich die Zeit ändert, zum Beispiel von 21 jetzt auf 25 und jetzt plötzlich wieder ein rauer Wind in Richtung gegen die Sensibilität weht, dass man dann auch diese Seite wieder stärken muss.
Ja, genau. Ich glaube, das würde ich sagen, das ist schon auch so die Aufgabe mündiger Bürger, aber natürlich vielleicht auch insbesondere von Intellektuellen, solche Veränderungen wirklich sehr bewusst wahrzunehmen und dann sehr bewusst dagegen zu steuern. Und ich glaube, dass wir dafür eben als Demokratinnen und Demokraten sensibel bleiben müssen. Wir müssen Gründe einfordern. Wir dürfen unsere Streitlust nicht verlieren, unsere Diskussionslust nicht verlieren. Und die darf uns niemand verbieten, auch kein Donald Trump.
Ich glaube, für diesen Dialog, den ich auch sehr begrüße, hast du wertvolle Impulse geliefert. Svenja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Michael. Dankeschön.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.